Der Wohlstandsbildner Podcast heute mit wertvollen Einblicken in ein langes, reiches Leben, in das Erfolgsgeheimnis eines Milliardärs, das in dieser Deutlichkeit noch kein anderer Schwerreicher von sich gegeben hat, und in eine Ordnungswidrigkeit, die für Investoren sehr teuer werden kann. Lange leben, biologisch und finanziell. Was mich begeistert ist, wie sehr sich die neuesten Erkenntnisse der Gesundheitsforschung und die Prinzipien soliden Investierens ähneln. Und ich meine nicht oberflächlich, ich meine wirklich im Kern. Denn was sagen uns Ärzte, die sich im Rahmen des neuen ganz großen Dings Longevity, also mit Langlebigkeit beschäftigen? Dass es keine Abkürzungen gibt. Keine Pille, kein Gencode, kein Hightech-Zaubertrick, der uns garantiert gesünder alt werden lässt. Stattdessen zeigt uns die Forschung glasklar, wer lange leben und vital alt werden will, der kommt an vier Dinge nicht vorbei. Erstens Krafttraining. Nicht stundenlanges Cardio, sondern gezielter Muskelaufbau, besonders im Alter, weil uns unsere Muskeln eben nicht nur bewegen, sondern auch schützen. Vor Stürzen, vor Insulinresistenz, vor Altersabbau. Zweitens tiefer Schlaf mit echter Regeneration, weil das Gehirn im Tiefschlaf entgiftet, sich neu sortiert, ja und wohl sogar gegen Alzheimer wappnet. Drittens, einfache Ernährung, heißt weg mit dem Hochverarbeiteten, wozu auch Industriezucker gehört, und ran an das, was keine Verpackung braucht, also ran an das, was die Oma schon als Essen erkannt hätte. Und viertens, soziale Verbundenheit. Wer lacht, lebt länger. Wer echte Beziehungen pflegt, hat messbar bessere Werte, ein geringeres Depressionsrisiko und weniger Herzinfarkte. Warum erzähle ich das hier als erstes Kapitel in einem Finanzpodcast? Weil das alles eins zu eins auf Vermögensaufbau übertragbar ist. Auch hier gilt keine Wundermittel, keine Abkürzung, sondern klare Struktur, wiederholbare Prozesse, ja und Entscheidungen, die nicht immer sexy, aber eben wirksam sind. Die Säulenstrategie, das ist das Krafttraining fürs Portfolio. Und der planbare Cashflow, der sorgt für gesunden Tiefschlaf, denn Cashflow steht für Ruhe im System, mit der man dem Stress ungemütlicher Zeiten gelassen begegnen kann. Und die Auswahl echter, substanzbasierter Investitionen in Infrastruktur, Agrikultur und gewerblichen Entwicklungsimmobilien, das ist die nährstoffreiche Finanzkost, weil man hier ganz am Beginn der Wertschöpfungskette steht. Und wer Teil einer Investorengemeinschaft ist, der erlebt in guten und besonders in schwierigen Zeiten, was soziale Bindung auch hier bedeutet. Austausch, Unterstützung, Perspektive. Kurz gesagt, Langlebigkeit ist kein Zufall und Wohlstand ist es auch nicht. Gesundheit und Geld, das mag wie zwei verschiedene Welten aussehen. Aber diese Welten bestehen aus gemeinsamen Prinzipien. Baue auf das, was Bestand hat, baue auf das, was wirklich wirkt und baue auf das, was dich ruhig schlafen lässt. Dazu passt, was einer der erfolgreichsten Finanzmanager der Welt gesagt hat. Nicht die Million Deals oder die Harvard-Diplome haben mich erfolgreich gemacht, sondern, tja, die Auflösung kommt gleich, Ray Dalio. Von ihm hatten wir es schon öfter hier, aber ich packe nochmal einen Link zu seiner Person in die Podcast-Beschreibung zusammen mit drei Buchtiteln, die der Finanz- und die der Unternehmenswelt eine Menge Impulse gegeben haben. Dalio, das ist kein esoterisch entrückter Guru im Batikhemd mit Räucherstäbchenduft, das ist ein knallharter 16 Milliarden Dollar schwerer Hedgefondsmanager, der seit 50 Jahren durch alle Krisen hinweg Milliarden erfolgreich managt und der seit 50 Jahren durch alle Krisen hinweg meditiert. Und daher lautet das komplette Zitat von eben: Nicht die Million-Deals oder die Harvard-Diplome haben mich erfolgreich gemacht, sondern Meditation. Was er da beschreibt mit der Routine von 2x20 Minuten am Tag, ja, das ist bei ihm keine Flucht aus dem Alltag, das ist eine Investition für ihn. Und zwar eine Investition, um klarer und fokussierter durch die Welt zu gehen. Dalio zufolge steigert eine regelmäßige Meditationspraxis die Fähigkeit, das Richtige zu entscheiden, wenn andere kopflos werden. Und das ist natürlich nicht nur für Hedgefondsmanager relevant. Wer Vermögen aufbauen will, wer unternehmerisch denkt, der muss erkennen, die größte Rendite kommt nicht aus dem Markt, sondern aus dem Kopf. Und zwar aus einem klar denkenden und in sich ruhenden Kopf. Und genau da wirkt Meditation. Sie ist das tägliche Rebalancing für den Geist. Denn die wirklichen Risiken, ja, die sind selten dort, wo alle hinschauen. Ukraine, Zinsen, Inflation, Trump. Die wirklichen Risiken sitzen im eigenen Denken und in Emotionen wie Gier und Angst. Und genau da bringt Delio mit seinen Meditationssitzungen Ordnung und Struktur hinein. Um mit diesen Emotionen, die er natürlich auch bei sich wahrnimmt, bewusst und konstruktiv umgehen zu können. Oder um es etwas anders auszudrücken, Meditation ist bei ihm wie ein innerer Bilanzstichtag. Nur nicht einmal im Jahr, sondern zweimal pro Tag. Und ob man nun transzendentale Meditation übt, wie Delio, oder auf andere Weise zur inneren Ruhe findet, das Prinzip bleibt immer das gleiche. Wer sich regelmäßig bewusst aus dem Lärm der Welt herausnimmt, der wird darin besser, das Wesentliche zu erkennen. Und das ist wiederum eine Fähigkeit, die im Vermögensaufbau unbezahlbar ist. Also klar, Meditation allein macht niemanden reich. Aber sie hilft dabei, die Dinge zu sehen, bevor sie jeder sieht, was schon mal eine bedeutende Voraussetzung für Reichtum sein kann. Und Meditation kann dafür sorgen, dass man nicht aus der Bahn fliegt, wenn es mal ruckelt oder auch, wenn es zu schnell mit Geld und Erfolg nach oben geht. Fragt man also Ray Dalio nach dem Geheimnis, um große Geldmengen aufzubauen, bringt er es noch direkter mit diesen Worten auf den Punkt, ich zitiere, der beste Ratschlag, den ich irgendjemandem geben könnte, wäre vermutlich zu meditieren. Und das ist schon erstaunlich für einen Mann, der 16 Milliarden Gründe hätte, seinen Mund zu halten. Kommen wir nach diesen Soft-Power-Mechanismen wie Gesundheit und Meditation zu den harten Fakten und Zahlen. Und dazu gehören einfach Dinge im Leben, die keinen Spaß machen, aber immer irgendwie nötig zu sein scheinen, wie Klopapier aufhängen, aber bitte richtig rum, Vogelschiss vom Autodach kratzen, Duschabzieher benutzen oder die verhasste Steuererklärung machen. Und ja, jetzt gehört auch die AWV-Meldepflicht in diese Kategorie. Denn was sich anhört, wie der Titel einer Behördenschulung, kann dir als Privatperson im schlimmsten Fall 30.000 Euro Bußgeld bescheren und als Unternehmen sogar bis zu 300.000 Euro. Und das nur, weil du brav und rundum korrekt versteuertes Geld irgendwo hinüberwiesen hast. Willkommen in der Realität der Außenwirtschaftsverordnung. Und was hat es mit der auf sich? Seit dem 1. Januar 2025 gilt eine neue Schwelle. Wenn du als in Deutschland ansässige Person oder ansässiges Unternehmen eine grenzüberschreitende Zahlung tätigst oder empfängst und diese Zahlung übersteigt 50.000 Euro, dann heißt es Meldung machen. Und zwar bei der Deutschen Bundesbank. Also nicht beim Finanzamt, nicht bei deiner Bank, sondern da, wo sich das ganz große Geld, die große Bürokratie und Statistik die Hände reichen. Immerhin will ich löblich anmerken, dass diese Schwelle früher bei 12.500 Euro lag. Die hat aber niemanden interessiert, weil nicht ein einziger Fall bekannt ist, wo eine Nichtmeldung zu Sanktionen geführt hätte. Doch seit Januar diesen Jahres geht es womöglich an den Geldbeutel, wenn dagegen verstoßen wird, wenn du also 50.000 Euro oder mehr über Grenzen hinweg verschiebst und die Meldepflicht vergisst. Ganz konkret. Angenommen, du nimmst eine schöne Agrikulturinvestition in dein Portfolio auf mit der Überweisung nach Asien. Wenn du dabei die 50.000 Euro Marke knackst, und das wird ja wohl das Ziel sein, musst du melden. Und zwar nicht irgendwann, sondern bis zum 7. Bankarbeitstag des Folgemonats, elektronisch bei der Deutschen Bundesbank. Zu spät gemeldet, zack, Ordnungswidrigkeit, und die kann wie erwähnt teuer werden. Gehen wir es also nochmal systematisch durch, Punkt für Punkt, damit keine Lücken übrig bleiben. Was genau ist meldepflichtig? Es geht nicht nur um klassische Überweisungen. Auch Lastschriften, Schecks, Bargeld, Verrechnungen, die Einbringung von Vermögenswerten in Unternehmen oder die Übertragung von Kryptowerten, all das ist meldepflichtig, sobald es grenzüberschreitend passiert und den Betrag von 50.000 Euro überschreitet. Und wie läuft diese Meldung ab? In der Podcast-Beschreibung findest du den Link des Meldeportals und dort registrierst du dich. Als Privatperson geht das ganz flott und einfach. Und Sonderservice für Privatpersonen ist, du kannst der Meldepflicht auch telefonisch nachkommen unter der 0800 1234 111. Man sieht, als Behörde darf man sich auch die schönsten Telefonnummern raussuchen. Unternehmen dagegen nutzen das elektronische General Statistics Reporting Portal der Bundesbank und dafür benötigen sie ein Zertifikat. Ein Grund mehr, sich zu überlegen, ob man über eine GmbH oder Aktiengesellschaft investieren will. Es ist also etwas komplizierter, doch die, die das betrifft, wie mich zum Beispiel, mögen sich auf dem Portal damit herumschlagen. Ja, in unserer Investorengemeinschaft befinden sich nämlich Wohlstandsbildner, die über eine Kapitalgesellschaft investieren, aber die befinden sich eben im Promillebereich. Und dazu trage ich auch bei mit meiner Aufklärungsarbeit, ganz bewusst, denn ich bedauere von Jahr zu Jahr mehr, als GmbH unterwegs zu sein, weil ich so halt vor 15 Jahren angefangen habe und jetzt gefangen bin in einem System, das mir immer mehr auf die Nerven geht. Und was passiert, wenn du vergisst, die Meldepflicht zu erfüllen? Dann solltest du sofort nachmelden. Lieber eine verspätete Meldung als ein Bußgeld. Ich selbst und auch mein Umfeld, wir haben zwar noch keine Erfahrung, wie die Behörden mit der Nichterfüllung dieser verschärften Regelung umgehen, doch normalerweise gewähren einem die Behörden eine gewisse Kulanz in Übergangszeiten. Und außerdem beobachte ich als Pilot, dass in einer Behörde auch Menschen sitzen, ja tatsächlich, mit denen man oft reden kann auch. Oder gerade dann, wenn es um teure Ordnungswidrigkeiten geht. Wobei es normalerweise erst bei Straftaten ja so richtig fünfstellig teuer wird. Und da hat dann bitteres Bedauern und Bereuen schon oft gebührensenkende Wirkung gehabt, wenn man nachträglich einen Verstoß zugibt. Und warum gibt es diese Meldepflicht? Gewiss nicht, weil es in Deutschland an Bürokratie mangelt. Die offizielle Begründung ist die übliche, mit der Überwachung von Geldströmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, von Steuerhinterziehung und Terrorfinanzierung. Und sicher, ja, geht es auch um statistische Zwecke, weil solche Zahlungsbilanzstatistiken für wirtschaftspolitische Entscheidungen ja schon eine wichtige Rolle spielen können. Natürlich gibt es angesichts dieser hohen Bußgelder auch kritische Perspektiven und Theorien investigativer Art, wie etwa, dass diese AWV-Meldepflicht Teil eines internationalen Netzwerks der OECD sein könnte, das den gläsernen Bürger liebt, das Bargeldtransaktionen einschränken will und damit digitale Zahlungsspuren erzwingen will. Manche haben auch den Verdacht, dass jede Meldung in ein zentrales Register privater Vermögenswerte einfließt, um vielleicht spätere Vermögensabgaben oder Enteignungen zu vereinfachen. Wie auch immer, ich glaube, seit Januar 2025 ist das Thema nicht mehr so auf die leichte Hand zu nehmen. Aber zugegeben, dass eine Ordnungswidrigkeit bis zu 30.000 Euro kosten kann, das lässt auch bei wohlmeinenden Bürgern wie mir die Stirn runzeln. Small im Talk, aber groß in der Wirkung. Mit dem heutigen abschließenden Genusselement will ich eine meiner zahlreichen Schwächen zugeben, die mein Leben manchmal belasten, manchmal aber bereichern. Denn wie bitteschön soll man persönlich wachsen können, wenn man keine Schwächen hat? Und da ich persönliches Wachstum über alles genieße, kann ich also gar nicht genug Schwächen haben. Etwa die, dass ich Smalltalk nichts abgewinnen kann und ihn deshalb mit jedem Lebensjahr immer mehr meide und deshalb von Smalltalk-Fans mitunter als Misanthrop und Spaßbremse angesehen werde. Ich stimme da Dorothy Parker zu, der Schriftstellerin und Kritikerin mit der messerscharfen Zunge, die gesagt haben soll, ich hasse Gespräche, die damit anfangen, und was machen Sie beruflich? Smalltalk ist oft das, was man überlebt, bevor es interessant wird. Und warum fällt mir die Kunst der seichten Konversation so schwer? Vielleicht, weil ich unterbewusst wahrnehme, wie die Zeit auf meiner Lebensuhr in dieser mir überwiegend lieb gewordenen Andreas-Orger-Inkarnation heruntertickt. Und ich deshalb die mir verbleibende Zeit nicht mit hohlem Geschwätz füllen will, wo doch diese Welt so voller Wunder ist, voller Geheimnisse und voller Tiefen. Ein Geheimnis über Small Talks hat sich nun für mich gelüftet. Und zwar durch die Lektüre eines wissenschaftlichen Artikels. Dass nämlich ein Satz wie "Und wie ist das Wetter bei euch?" zwar total banal klingt, aber ja, tatsächlich der Anfang einer wunderbaren Verbindung sein kann. Forscher fanden heraus, selbst oberflächliches Geplänkel lässt unsere Gehirne mit der Zeit synchron schwingen und soll so die Tür für echtes, tiefes Miteinander öffnen. Also das hat mich schwer beeindruckt. Generell muss man mir nur mit dem Stichwort Synchronizität kommen und dann bin ich ja eh Feuer und Flamme. Seitdem gehe ich keinem Smalltalk mehr aus dem Weg, im Sinne von Oscar Wilde, der sinngemäß gesagt haben soll, dass Geselligkeit eine Kunst sei und Smalltalk ihr wichtigstes Handwerk. Nun, Zwischenstand heute bin ich noch kein Meister in dieser Disziplin, aber ich schwimme meines Erachtens schon viel besser mit als noch vor wenigen Monaten. Also nächstes Mal, wenn auch du über Kaffee, Babys, Hunde oder den letzten Film sprichst, denk dran, vielleicht beginnt hier gerade eine neue Freundschaft. Oder wie es ein Forscher formulierte, viele große Gespräche starten mit einem kleinen Hallo. Ich dagegen sag jetzt Tschüss, Ade und auf Wiederhören immer am ersten und dritten Samstag eines Monats. Euer Andreas, der Wohlstandsbildner.